Wir wollen zusammen heute ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament lesen, und zwar aus 1. Korinther 1, und zwar den Vers 25, eine praktische oder theoretische Fortführung der letzten Stunde. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 25, wo es heißt: Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Soweit Gottes Wort. In unserem Textwort geht es auch heute um die Weisheit. Welche Weisheit in Gott ihren Urquell besitzt. Nach Sprüche 8, Vers 22, wo ja von Weisheit und nicht vom Sohn Gottes geredet ist, war diese Weisheit bereits im Anfang und bevor Gott Werke tat bei ihm. Der Weisheit Einsetzung war von Ewigkeit her. Sprüche 8, 23. Und wenn in den Nachfolgeversen die Entstehung der Erde angesprochen wird, bestätigt, wie in einem I der Punkt, Sprüche 3, Vers 19, wo es heißt, dass Jehova durch Weisheit die Erde gegründet hat. Daher und darum werden die Sprüche nicht Buch des Sohnes Gottes genannt, sondern Buch der Weisheit. Mit welch einer Weisheit hat Gott einstmals die Erde und das Sichtbare erschaffen? Jedes einzelne Gewächs auf dem Felde und jede Blume auf der bunten Wiese oder im Garten, jeder Baum im Walde, aber auch alles Getier, zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Von den Atomen in der Materie bis hin zu den Sternen und Sonnensystemen von unvorstellbarer Größe im Äther des Weltalles, sie alle legen Zeugnis ab und verkünden damit, nämlich mit ihrer Existenz, die Weisheit des großen und gewaltigen Schöpfergottes. Wer das nicht sieht, ist blind. Aber wir wollen uns heute nicht über Blindheit unterhalten, sondern über Weisheit, denn die Blindheit ist das Entgegengesetzte von Weisheit Gottes. Von dieser Weisheit zeugt aber auch die Geschichte der Schöpfungskrone des Menschen, sowie der Zeitablauf der Heilsgeschichte des Einzelnen, die Führung der ganzen Völkerwelt und der Haushaltungen Gottes in Sonderheit. Wir kommen aufgrund des verlesenen Textverses zu der Frage: Was ist das Törichte Gottes? Was ist das Schwache Gottes? Welches in beiden Fällen, wie es heißt, mächtiger und weiser sei als das der Menschen? Sobald wir uns diesen Worten zuwenden. Sobald wir versuchen, diese Aussagen ergründen zu wollen, das Schwache und Törichte Gottes hören oder ansprechen, überkommt uns etwas Eigentümliches. Diese Wortformulierung hier in unserem Textwort gibt es in der Heiligen Schrift nicht noch einmal. Auch möchten wir nicht ungeziemend von Gott reden, wie das in Hiob Kapitel 42, Vers 8c erwähnt wird. Sobald wir das Textkapitel von 1. Korinther 1 lesen, dann erkennen wir darin den einen Weg der Errettung. Dabei geht es um einen Weg des Kreuzes. Und die Tatsache des Gekreuzigten und Auferstandenen, / des Christus. Und wir können nur sagen, wie gut ist es, dass wir durch den Heiligen Geist dahin belehrt sind, der uns ja in alle Wahrheit leiten will, die Lösungen im Zusammenhang der Schrift zu erkennen. Der Weg Golgathas aber entspricht der Weisheit Gottes. Dabei urteilen die stolzen Menschenherzen, dass unser Evangelium der Gnade Torheit sei. Nun, wie dem auch sei, Gott ist der erhabene Herr, welcher sich nicht allein in Christo, sondern auch in jeder Unwissenheit der Menschen herab zu uns lässt. Herab auf unseren armseligen Boden dieser Erde. So begegnet Gott den Menschen, wie immer, ob im Gericht oder im Frieden, dort an der Stelle, wo der Mensch ist. Und weil der verlorene Sünder das Wort vom Kreuz eine Torheit nennt, so lässt sich Gott aus des Himmels Helligkeit herab zu uns und nennt es hier Torheit der Verkündigung, Vers 21. Ein verlorener Jude nennt es heute, nach Vers 23, ein Ärgernis. Warum? Weil er sich am Evangelium stößt. Und wer schon mal sich stößt, das heißt stolpert, der fällt darüber. Einen Verlorenen aus den Nationen aber ist es Torheit. Und dennoch gefiel es unserem Herrn und unseren Gott sehr wohl, durch die Torheit der Predigt den daran Glaubenden zu erretten. Und da sind wir sehr dankbar für, dass es Gott gefallen hat, sich durch Glauben unsererseits an uns durch Erlösung und Errettung herrlich zu machen.
Und wir sagen, ist das nicht unendliche Gnade? Gott lässt sich durch die Bosheit der Menschen, der seine Gottesweisheit verlästert, aber auch nicht abhalten, ihn auf dem Fundament des Glaubens dennoch selig zu machen. Welch eine Erhabenheit göttlichen Ausmaßes, welches wir hier bei unserem Herrn und in seinem Verhalten uns Menschen gegenüber erkennen lässt. Mag der verirrte Mensch die Rettungswege der Liebe Gottes zu durchkreuzen suchen, wo immer er es meint. Gott überwindet dieses Böse, wie es in Römer 12 heißt, mit dem Guten. Das Törichte Gottes und das Schwache Gottes auf Gott selbst zu beziehen, ist darum falsch. Wir aber wissen, dass Jesus Christus das fleischgeoffenbarte Wort ist. Diese Fleischwerdung ist das Schwache Gottes. Welches stärker sich erwies als der sündige Mensch. Und genau dieses Schwache in den Augen der Menschen, und wir finden das aus der Perspektive der Menschenaugen auf Christus hingewiesen zuerst, nämlich unedel war der Herr Jesus für die Menschheit. Und verachtet, das lesen wir in den Evangelien an vielen Stellen. Das hat Gott auserwählt. So steht's geschrieben. Jesus Christus war der, den Gott auserwählen konnte als sein Werkzeug, als ein Werkzeug in seiner Hand, an welchem der Vater Wohlgefallen gefunden hatte. Wenn wir sagen, und das mit Berechtigung, dass Gott heute an uns Wohlgefallen hat, dann stimmt das schon, aber einzig und allein durch Jesus Christus, sonst nicht. Und an unserer alten Natur hat Gott auch heute noch keinen Wohlgefallen. Auch das müssen wir sagen. Das, was an uns Gott wohlgefällig geworden ist, ist die neue Schöpfung, die Gott an einem jedem Glaubenden vollzieht. Damit haben wir jene Verbindung hin zu dem lebendigen Gott. Mag man die herrliche Tat vom Kreuz auch töricht nennen, wir erkennen, lieber Herr Jesus, können wir da sagen, in deinen Todesleiden die große und gewaltige Weisheit Gottes, die Weisheit des allein lebendigen Gottes. Darum erwählt Gott in den Augen der Menschen immer das, was die Menschen nicht erwählen. Gott erwählt in den Augen der Menschen immer das Törichte. Weil seine Gedanken nicht unsere Gedanken sind. Und zweitens tut er es um das, was sich rühmt, zunichte zu machen. Damit jeder Mund verstopft werde, sagt der Schreiber. Allein nur der Unglaube meint hier Torheit zu sehen, der Gott gemäß denkt und in das Innere hineinschaut, ist gerade diese Torheit ein Beweis göttlicher Fülle. Und diese Gottesfülle finden wir insbesondere in einer zweifachen Hinsicht. Und zwar, erstens, in Bezug auf die, und dieses Wort wollen wir uns merken, auf die Unendlichkeit Gottes. Die Unendlichkeit ist das, was die Ungläubigen hier Torheit nennen. In Wirklichkeit ist es ein Ausfluss seiner unerschöpflichen, alles endliche Denken überragenden Ewigkeitsfülle. Allerdings scheint dem Natürlichen und noch dazu sündhaft entarteten Denken des Menschen vieles an der göttlichen Heilsgeschichte widerspruchsvoll, ja so manches unbegreiflich. Auch unter den Glaubenden gibt es eine Fülle, die mit so manchen Aussagen der Heiligen Schrift, obgleich sie hundertprozentig, nicht 99,9, ich wiederhole, hundertprozentig klar sind, Probleme haben. Die Dreieinheit der einen Person Gottes oder der Ursprung des Bösen oder die rechtliche Zurechnungsmöglichkeit eines stellvertretenden Strafleidens in Bezug auf Christus oder die alttestamentlichen Opfer oder das Weiterbestehen der Macht Satans, trotz des herrlichen Sieges auf Golgatha, und so weiter und so weiter. Ich möchte hier einen Einschluss geben, und zwar habe ich persönlich da überhaupt keine Probleme, nicht mit einem dieser Punkte. Nicht, dass jemand denkt, ich hätte da irgendwas. Aber der Grund liegt nicht im Unvermögen unseres ewigen Gottes, absolut nicht, sondern in der Fassungslosigkeit der gefallenen Kreatur Mensch. Uns macht der alte Mensch zu schaffen, der nicht genügend Licht und Blick für die Dinge Gottes gewährt, ein Beweis, wie weit Sünde uns von Gott entfernt sein lassen kann. Nun, bereits im täglichen Leben sind wir überall, wohin wir auch gehen, ob's im Urlaubsgebiet oder ob's zu Hause im Garten ist oder sonst wo, von vielen Rätseln umgeben. Der Mensch ist ein sonderbar Ding durch die Sünde geworden. Wir Menschen wissen noch nicht einmal, was Stoff ist. Wir wissen noch nicht einmal, was Kraft ist. Wir wissen zwar, dass in den elektrischen Leitungen da was drin ist, aber nicht einer der Menschenkinder kann mir das erklären. Der kann 100 Professorentitel haben, aber erklären kann er es nicht. auch wissen wir nicht, was Leben ist.
Da kann rumdiskutiert werden, das ist wieder was anderes.
Auch wissen wir nicht, was Tod ist.
Nicht, dass jemand denkt, der letzte Vorgang sei durch den Totengräber zu vollziehen. Nein und nochmals nein.
Und wir selbst wissen ohne das teure Wort Gottes nicht den Ursprung der Welt und ebenso wenig das Ziel aller Welt.
Wir Menschen reden und erklären Dinge und tun so, als wüssten wir etwas, von denen wir nur ganz, ganz wenig wissen und oft überhaupt nichts wissen. Aber es wird herumgeredet. Und hier müssen wir sagen, warum und weshalb hat der Mensch nicht den Mut und die Demut, diese seine Unzulänglichkeit öffentlich anzuerkennen? Durch dieses Herumreden und Nicht-Eingestehen der Wahrheit macht er sich selbst hochmütig und zum Beurteiler und zum Kritiker des ewigen Gottes. Auch verfällt dann der Mensch in den Wahnwitz, mit dem Maßstab des Endlichen, der da endet, der Mensch, das Unendliche messen zu können und zu wollen. Wenn dieser natürliche Mensch, von denen wir alle ein Stück durch die Gegend einhertragen, dies nicht vermag, so nennt er das Unergründliche in seiner persönlichen Hybris einfach Torheit. Nur weil seine Ausrüste der Fünf-Sinnen-Welt nicht dafür geeignet ist, über das hinauszusinnen. Aber dabei ist er selbst der Tor. Nur er merkt es nicht. Geschwister, in der Beziehung der Weisheit Gottes ist's nicht so schlimm, wenn wir wissen, dass wir dumm sind. Ich sag's oftmals, das ist nicht das Schlimmste. Viel schlimmer ist's, wenn wir nicht wissen, dass wir dumm sind und sind. Alle hochmütige Selbstsicherheit ist der Beweis eines vorhandenen kleinen Geistes, wie es im Meyers Lexikon heißt. Banause ist ein kleiner Geist. Wir geben Gott gar keine andere Möglichkeit, um uns zu sehen als Banausen. Das ist der Mensch geworden durch die Sünde. Eine Schar Banausen. Zweitens, in Bezug auf die Ehre Gottes ist die Erwählung des Schwachen, ist die Erwählung des Törichten vor der Welt ohne Maßnahme seines heiligen Eiferwillens zu seiner eigenen göttlichen Selbstverherrlichung. Von all den vielen Sternen und den vielen Sonnensystemen des Weltraumes hat Gott allein die winzige wie es im Urtext heißt, Wohnerde, erwählt, und auf dieser Erde, das ist vom Planetarium in der Größe der Quadratkilometer Flächen Europas noch nicht ein Stecknadeleinstich, die Erde. Damit wir ein Größenverhältnis bekommen. Den solltest du mal suchen. In Europa. Irgendwo ein Einstich einer Nadel. In Papier. Diese winzige Erde hat Gott erwählt und auf dieser ein ganz kleines Ländlein, das kleine Land Kanaan. Und in diesem Land Kanaan ein ganz kleines Völklein, das Volk Israel. Nach 5. Mose 7, Vers 7, das geringste aller Völker. Wissen wir jetzt, damit kein Fleisch sich rühme. Das geringste hat er groß gemacht. Das geringste aller Völker. In Israel aber eine ganz kleine, unscheinbare Stadt. Bethlehem. Die zu gering war, sagt Gottes Wort, um unter die Tausenden von Juda gerechnet zu werden, nach Micha 5, Vers 1. Wisst ihr, warum Gott nicht eine Großstadt, New York, für Christus auserwählt hat? Und mitten in Bethlehem, da hatten Zimmerleute mit Nägeln etwas zusammengeklopft. Da war eine Krippe. Die war nicht für Christus bestimmt, sondern für die Tiere. Und von dieser Krippe ging es dann in seinem Lebens- und Leidensweg wiederum zu einer zusammengenagelten Sache hin zum Kreuz. So erwählt sich Gott stets und immer das Geringe. Zum ersten Zeugen des Neuen Testaments, Matthäus den Zöllner. Und wir kennen das Urteilsvermögen der Schriftgelehrten. Er isset mit den Zöllnern und Sündern. Zur ersten Verkündigerin der Auferstehung, Maria Magdalena. Ich setze das in Klammer und sage dazu einen persönlichen Kommentar. Ich sage, das ist jetzt nicht Auslegung des Wortes, sondern das ist jetzt von mir. Die große Sünderin. Nach Markus 16, 9 und Johannes 20, Vers 11 bis 18. Zum hervorragendsten aller Apostel erwählt Gott den Paulus. In 1. Timotheus 1, 15, da nennt er sich den Ersten. Den Ersten nennt er sich aller Sünder. Und auch in der Gemeinde Jesu, sagt die Bibel, sind es nicht viele Edle und Gelehrte, nicht viele Reiche und nicht viele Mächtige, nicht viel Große, und nicht viel Gewaltige. Wir lesen das in unserem Textkapitel von Vers 26 bis 29. keine prunkvollen Kirchen hat Gott auserwählt. Das mag der Mensch gemacht haben. Das ist ein anderes Thema. Keine hohen Menschentitel. Das mag der Mensch gemacht haben, aber nicht Gott. Keine Verstandesreferate. Das macht der Mensch, aber nicht Gott. Keine Anerkennung Gottes von der Welt und keine Anerkennung der Welt. Mit Sicherheit sind auch solche da, die da irgendwelche Titel hatten. Aber beachten wir, wie Gott vorgeht. Von Zinzendorf wird in seiner Biografie berichtet, er war ein Reichsgraf. Was das ungefähr ist, das können wir uns schon denken, das muss nicht besonders kommentiert werden. Martin Luther, ein Bauernsohn. John Benjen, ein Kesselflicker. Terstegen, ein Bandwirker. Der hat bunte Bänder gewirkt. Über Timotheus wird gesagt, er hatte seine Magenschwächen nach 1. Timotheus 5, 23. Und der Paulus hatte seinen Pfahl im Fleische. Auch das lesen wir in 2. Korinther 12, 7. Alles das wirkt Gott. Weshalb denn so komisch? Damit kein Fleisch sich vor ihm Gott rühme, sondern wer sich rühme, in unserem Textkapitel, Vers 31, der rühme sich des Herrn. Das ist die Lösung. Eine gute, eine sehr gute Lösung. Je dünner, je schwächer das Material, desto größer bei einer solchen Arbeit die Ehre des Meisters im Handwerk. Das leuchtet uns auch schon ein, dass ein Grobschmied nicht mit einem Feinschmied zu vergleichen ist oder mit einem Feinmechaniker. Je kleiner das Heer, desto gewaltiger der Ruhm des Siegers. Das ist der eigentliche Grund der Erwählung des weltlich Törichten durch den allein weisen Gott. Die Torheit der Predigt ist die Methodik seiner göttlichen Ehre. Soweit der Punkt 2. Bei einer dergestaltigen Sachlage ist es klar, dass wir nur mit dem äußersten Vorbehalt und dem vorsichtigsten Taktgefühl die menschliche Torheit neben die Methode der göttlichen Erwählung des Törichten stellen dürfen. Es sind zwei wesenhaft verschiedene, geradezu entgegengesetzte Größen, diese Torheiten. Wir wollen sie jetzt ansprechen und da werden wir sofort sehen, wie sie einzuordnen sind. So interessant. Ich rede also jetzt von den zwei Torheiten. Das eine ist eine wirkliche Torheit. Das andere nur eine sogenannte Torheit. Das eine gilt es zu erkennen. Das andere nennen nur die, die es verkennen, Torheit. Das eine kommt aus der Endlichkeit und das andere aus der Unendlichkeit. Das eine soll uns beugen, das andere aber soll Gott erheben. Das eine soll uns zu unserer Demütigung führen, das andere aber zu Gottes Verherrlichung. Und weil Gottes Weisheit unsere Torheit überwaltet und weil seine ewige Kraft unsere Schwachheit durchwirkt, ist das Törichte Gottes weiser als die Weisheit aller Menschenkinder und das Schwache Gottes stärker als alles Heldische der menschlich Starken. Aber endgültig und völlig löst sich diese Spannung, die wir in diesen beiden Torheiten angesprochen finden, erst bei dem Eintritt in der Vollendung, denn erst dann wird offenbar, inwiefern Gott gerade durch das Schwache seinen beabsichtigten Sieg erreichte und durch die Benutzung des Törichten seine Weisheit kundmachte. Erst dann werden uns die Augen für seine Unendlichkeit aufgehen. Und ihm werden wir dann alle Ehre zu seinen Füßen niederlegen. Das ist die Mitteilung in der Offenbarung, wenn sie ihre Kronen abnehmen und zu den Füßen dessen hinwerfen, der auf dem Throne sitzt und sagen, du, nicht wir, du bist würdig, allein zu nehmen Ehre und Macht und Herrlichkeit. Doch im Glauben sagen wir jetzt schon, dem allein weisen Gott durch Jesum Christum, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen, sagt Paulus in Römer 16, Vers 27. Das, was wir heute aus dieser Stunde mitnehmen wollen, ist das A. Sich das Schwache Gottes zuerst auf den Herrn Jesus bezieht.
welcher als Gott sich im Fleische erwies und welcher stärker als das der Menschen ist. B. Sich das Törichte Gottes auf die Aussage der natürlichen Menschen gründet und im Redestil dieser das herrliche Werk vom Kreuz als Torheit im Herzen der Menschen anspricht. Dass aber der allmächtige Gott, schwache Seiten habe, ist völlig falsch. Und dass der allwissende Gott törichte Seiten habe, ist ebenso verkehrt. Und blicken wir das alles an, dann müssen wir sagen, auch das ist Weisheit Gottes. Um ihn, den dreimal heiligen Gott, zu erkennen, ihn zu verkündigen, ihn zu preisen und so von ihm zu reden, dass er die Ehre dabei empfängt. Und zwar sagen wir, wie er es wert und würdig ist. Zum Schluss ohne Auslegung noch einen Vers aus Sprüche 3, Vers 13, wo es heißt, glückselig der Mensch, der Weisheit gefunden hat. Amen.